ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Der andere Advent mit vielen Impulsen durch die Zeit vom 1. Advent bis zum 6. Januar. Hilfe für behinderte Menschen aus und in der Ukraine. Ein Gespräch mit Martina Königer vom Perspektivforum Behinderung. 21. Deutscher Hörfilmpreis. Aufruf zur Einreichung von Hörfilmproduktionen. Und ist der Nachrichtendienst Mastodon für blinde Menschen geeignet? Ein Gespräch mit Patrick Plattek.
Der andere Advent. Mit vielen Impulsen durch die Zeit vom 1. Advent bis zum 6. Januar. Der Dachverband der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge meldet. Seit nun schon 28 Jahren begleitet inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen dieser so ganz andere Adventskalender. Es gibt nicht nur 24 Türchen zu öffnen, sondern ab dem Vorabend des 1. Advents bis zum 6. Januar begleitet eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Geschichten, Gedichten, Comics und auch Bildern durch die Advents- und Weihnachtszeit. Täglich kann man einige Minuten innehalten, sich Zeit nehmen, um zu träumen, nachzudenken, zu schmunzeln und zu meditieren. Diesen Kalender gibt es auch in Punktschrift. Dabei sind nicht nur die Texte in Braille umgesetzt, auch die Bilder werden beschrieben. Der andere Advent 2022 ist bestellbar. Beim Blindenschriftverlag und Druckerei Pauline von Malingroth GmbH in Bonn. Er ist dort für 11,60 Euro in Kurz- oder Vollschrift erhältlich. Bestellungen unter Telefon 0228 55949 20 oder per E-Mail info@pader-braille.de. Weitere Informationen zum anderen Advent auch im Internet unter www.anderezeiten.de.
Comm-In-Netzwerk Nachrichten. Kurz China.
Martina Königer ist Leiterin des Arbeitskreises Perspektivforum Behinderung. Und sie engagiert sich für Flüchtlinge aus der Ukraine, die eine Behinderung haben. Bevor wir genauer darüber sprechen, Martina, erzähl uns doch etwas zu deiner Person.
Ja, also geboren bin ich im Hunsrück. Dann habe ich jahrelang gearbeitet in einem Drogeneinrichtung in Hessen, in der Nähe von Kassel. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Wir haben geheiratet. Das heißt, vor der Hochzeit hatte ich noch einen Autounfall. Ich bin also selber Rollstuhlfahrerin durch den Autounfall, habe danach geheiratet und habe 3 Kinder bekommen. Eines davon ist gehörlos, sodass wir auch Gebärdensprache zu Hause machen. Ja, so kam das. Und durch dieses gehörlose Kind sind wir 2010 nach Hamburg umgezogen. Genau, das so ganz kurz grob zu einer privaten Familiensituation. Wenn ich was zum Arbeitskreis Perspektivforum Behinderung schon sagen soll. Den haben wir Ende der 90er Jahre gegründet. Das kam so ein bisschen auf die Inspiration, hat das ein bisschen Joni Eriksson Tada gegeben. Sie war 1997 in Frankfurt gewesen, hat sich da getroffen mit den Leiter von der Evangelischen Allianz, mit Hartmut Steeb. Da war ich auch dabei, weil mich da schon interessiert hat. Das war noch nicht gar nicht so lange nach meinem Unfall, aber die Situation einfach, dass Menschen mit Behinderungen so schlecht in Gemeinden kommen, also dass es da so wenig gibt. Das hatte mich sehr schockiert nach meinem eigenen Unfall, dass es oft Treppen gibt vor Gemeinden, wo man gar nicht reinkommt, dass den Leuten das gar nicht bewusst ist. Oder oft so ein Denken in den Gemeinden da ist, für Behinderte, da ist ja die Diakonie zuständig. Aber so Leute wie wir wohnen ganz normal in unseren Häusern, haben unsere Familien und wollen einfach nur in die Gemeinde gehen und haben eigentlich mit diakonischen Einrichtungen gar nichts weiter zu tun. Das ist oft gar nicht so in dem Bewusstsein drin. Und deswegen hat sich dann dieser Arbeitskreis eben gegründet, zumeist aus selbst betroffenen Personen. Also wir haben so eine Mischung. Wir haben Rollstuhlfahrer dabei, wir haben blinde Leute im Arbeitskreis und auch Menschen mit Hörbehinderung, auch selbst Leute mit Lernschwierigkeiten sind auch auf unseren Tagungen, fühlen sich von der Atmosphäre her einfach wohl. Und wir versuchen eben, nicht nur eine Behinderungsart, sondern möglichst alles zusammenzubringen. Da lernen wir auf unseren Tagungen oder Begegnungen selber, dass wir von anderen Behinderungsarten gar nicht so viel wissen und dazulernen, also dass Inklusion immer so ein Prozess ist. Und das wünschen wir uns eben auch für Gemeinden, dass sie dafür offen werden, auf diesen Prozess sich einzulassen und immer mehr und mehr inklusiv zu werden.
Und welche Erfahrungen habt ihr dabei so gemacht im Laufe der Zeit in eurer Arbeit?
Also wir haben so gemerkt, dass es einmal als Einzelner ist es sehr, sehr mühsam. Man kommt da gar nicht voran. Und deswegen sind wir so froh, dass wir diese Plattform der Evangelischen Allianz eben nutzen können und da auch auf Tagungen, Konferenzen sind, wo wir auch Leiter treffen von Gemeinden, weil das ist eigentlich das Wichtige, dass es von der Leitung kommt, diese Sicht oder ja die Sensibilität, wir müssen inklusiv werden und solche Leute mit aufnehmen und dann kann sich das auch in der Gemeinde verfestigen und dieses Bewusstsein immer mehr wachsen. Das ist von unten, von den Betroffenen sehr, sehr zermürbend und schwierig, da zu versuchen, etwas zu verändern.
Ja, das ist, glaube ich, die Erfahrung von vielen Menschen, die sich für Inklusion, für Barrierefreiheit einsetzen. Das ist ein beständiger und manchmal auch frustrierender Prozess ist. Gibt es positive Beispiele, an die du dich erinnerst oder die du nennen könntest?
Ja, es sind immer mal wieder so Aha-Erlebnisse. Also ich hatte bei der Europäischen Evangelischen Allianz schon manchmal so Vorträge gehabt, wo ich das dann einfach nochmal so darlege, unsere Situation, wo Leiter dann einfach so plötzlich schockiert sind oder so auf einmal jetzt merken, um was es uns geht. Also es ist gar nicht so das Bewusstsein irgendwie da und das ist irgendwie schön dann zu erleben, dass es auch doch tatsächlich so ein bisschen vorangeht, wenn auch immer nicht so schnell, wie wir das gerne hätten oder wünschen, aber dass doch so langsam so ein Prozess irgendwie da ist, dass so ein Umdenken stattfindet.
Und jetzt seid ihr unterwegs auf einem ganz besonderen Gebiet, ja, könnte man auch sagen, der Inklusion. Es geht um den Ukraine-Krieg, um Flüchtlinge, die aus der Ukraine, aus dem Land versuchen herauszukommen, die eine Behinderung oder auch unter Umständen mehrere Behinderungen haben. Was tut ihr da und was habt ihr da für Erfahrungen in den letzten Monaten gesammelt?
Ja, also es ist so, dass wir vom europäischen Netzwerk Behinderung, in der Europäischen Evangelischen Allianz hatten wir 2010 mal eine Tagung in Kiew durchgeführt. Und da habe ich einen Mann und eine Frau kennengelernt. Die Frau hatte auch eine Tetraplegie, also einen hohen Querschnitt. Und wir haben uns befreundet, weil wir so viele Parallelen irgendwie haben, auch durch einen Autounfall und diese ganzen Geschichten. Und 2016 haben die ein Reha-Zentrum in Lutsk in der Ukraine gegründet, wo Menschen nach einem Unfall oder nachdem sie eben eine Behinderung sich zugezogen haben, eine Rehabilitation machen können. Also die holen die Leute ab, machen Physiotherapie mit denen, behandeln die und bringen die wieder nach Hause. Und so kam das, dass ich mit denen schon lange befreundet war, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und deswegen, als der Krieg kam, direkt am selben Tag da, noch am 24. Februar, habe ich denen einfach nur geschrieben, wir beten für euch, aber ich wusste nicht, was kann man da tun. Dann habe ich dann überlegt, vielleicht könnt ihr als Familie, also dieses Ehepaar mit ihren zwei Kindern, zu uns nach Hause kommen. Das war dann alles, was mir eingefallen ist. Und da haben sie ganz entrüstet gesagt, nein, wir können nicht zu dir nach Hause kommen. Hier gibt es viele Menschen mit Behinderung und wir können die nicht einfach alle zurücklassen und dadurch nur, dass wir irgendwie gerettet sind. Und dann kam ein Freund oder ein Partner aus England und hat gesagt, er fährt mit seinem Transporter aus England und holt vier Menschen aus der Ukraine. Dann macht das für die einen Unterschied. Und das hat mich so ein bisschen getriggert, wo ich gedacht habe, okay, wenn er jetzt aus England fährt, um vier Leute rauszuholen, ich versuche mal, ob in unserem Arbeitskreis, ob wir noch Leute haben mit Transportern, die in die Ukraine fahren und Leute holen können. Und so kam, dass das dann schon drei Tage nach Kriegsbeginn drei Transporter in die Ukraine gefahren sind und da 35 Menschen, das sind Leute mit Behinderung inklusive ihre Familien, rausgeholt haben. Und noch während die auf dem Weg waren, hatten wir immer noch gar keine Zieladresse für die, habe ich rumtelefoniert. Und das christliche Gästehaus im Schönblick hat sich dann bereit erklärt, diese erste Gruppe von 35 Personen aufzunehmen.
Und wie geht es den Menschen inzwischen und oder zurzeit?
Also denen geht es ganz gut. Es ist jetzt so, dass dort dieses Kernteam ist, also die Leiter auch von dem Zentrum. Und wenn ich das nochmal zu Ende erzähle, das, was dann noch passiert war, also diese 35 Leute, dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat sich das erledigt. Dann kam die Frage aus der Ukraine, wir haben jetzt nochmal eine Gruppe von 42 Menschen. Kannst du die nicht auch abholen? Dann habe ich gedacht, okay, was mache ich? Und eine von unserem Team im Arbeitskreis, das ist die Marion Koch, die Mutter von Samuel Koch, der ja bei der Wetten, dass Show diesen Unfall hatte. Sie wollten so einen Verein gründen und haben ein Haus angeboten bekommen. Und dieses Haus war jetzt noch nicht belegt. Sie wollten das auch gar nicht nehmen. Aber für die Ukraine-Krise ist es genau das Richtige, weil es eben barrierefrei ist. Und so kam es, dass einige Kirchengemeinden haben dann dieses Haus da schnell gesäubert und dann kamen drei Tage später diese 42 Leute rein. Dann hatte die in der Ukraine noch Kontakt zu Soft Tulip, einer Organisation in den Niederlanden. Die haben gesagt, sie können Leute aufnehmen, aber sie können die nicht transportieren. Dann haben wir Reisebusse, habe ich dann bestellt zum Teil und auch andere Busse und alles, was wir so kriegen konnten und haben dann nochmal Leute in die Niederlande gebracht. Die eine Gruppe von Marion Koch ist in die Schweiz gegangen und dann konnten wir nochmal das Haus füllen. Also wir haben ungefähr 500 Leute jetzt untergebracht in Niederlande, Deutschland und Schweiz. Das ist irgendwie, ja.
Ja, wie geht das dann weiter? Also solche Menschen brauchen möglicherweise andere und vielleicht auch mehr Unterstützung als Menschen, die keine Behinderung haben. Ich stelle mir das als eine ziemliche Herausforderung vor.
Ja, also es ist so, dass eben die Leiter, die dort untergebracht sind im Schönblick, die haben alle die Gruppen auch schon besucht. Und haben eben auch geguckt, wenn jetzt irgendwo Rollstühle, Elektrorollstühle, irgendwas fehlen. Das wird im Moment ja erstmal noch nicht von der Krankenkasse übernommen. Das ist ja ein langer bürokratischer Prozess, sodass wir dann aber gucken, dass wir überspenden oder manchmal haben selbst Betroffene noch einen im Keller stehen oder so und die dann schnell versorgen. Das wird so gewährleistet. Das ist jetzt im Sommer über so passiert, dass wir Freizeiten veranstalten konnten, also von Joni und Friends hat zwei Freizeiten, eine in Deutschland, eine in den Niederlanden gemacht. Da in den Niederlanden habe ich die auch besucht. Die Leiter von den Gruppen, also das haben die Ukrainer ganz gut organisiert, das immer, auch wenn die sich vorher gar nicht kannten, diese Gruppen, die dann wir dann irgendwo hingebracht haben, sie haben einen bestimmt, der da koordinieren soll oder leiten soll und der ist Ansprechpartner und sagt dann eben, was es für Probleme gibt und dann versuchen wir da irgendwie Lösungen zu finden.
Und wie ist die Situation augenblicklich? Also gibt es nach wie vor Menschen, die aus der Ukraine mit Behinderungen durch euch irgendwie nach Deutschland oder nach Europa gebracht werden?
Also im Moment ist es so, dass jedenfalls über diese Organisation da sich keine oder kaum Leute melden, die irgendwie investen wollen. Sondern es ist mehr so, dass sie dort bleiben wollen, weil es eben ihr Haus, ihre Heimat ist, aber in der Not sind zum Teil sind die Fenster zerstört und die Heizung nicht mehr funktioniert. Wir kriegen das ja mit dem Strom, dass da so Probleme gibt und deswegen bereiten wir jetzt im Moment eher das vor, dass wir Hilfslieferungen hinbringen, also Generatoren, um Strom zu produzieren und Heizungen, die unabhängig von dem Heizsystem dort sind, sondern vielleicht mit Diesel oder Petroleum angetrieben werden. Also da wollen wir jetzt, bereiten wir vor, dass wir jetzt im Moment einen Transporter mit Anhänger und dann im Januar auch einen großen LKW voll Sachen hinschicken, aber auch Inkontinenzprodukte, Lebensmittel, alles Mögliche, was sie so brauchen, eben hinbringen oder auch einfach so Baufolie mit Klebung, dass wir diese Fenster zukriegen, die zum Teil durch die Detonationen zerstört sind. Also um den Leuten zu helfen, dass sie da, weil wir auch gemerkt haben, dass manche Leute, auch gerade vielleicht ein bisschen ältere Leute, sich sehr schwer tun, wenn sie plötzlich in einem fremden Land sind, die fremde Sprache und sich da reinzufinden.
Du hast schon verschiedene Organisationen und Unterstützer angesprochen. Also es ist sozusagen auch ein Netz, ein europäisches Netzwerk, das da zusammenarbeitet. Also das Perspektivforum, du hast schon die Foundation angesprochen. Kannst du sie vielleicht noch mal nennen, wer da alles oder mit wem ihr da alles zusammenarbeitet?
Also wir nutzen die Plattform von der Europäischen Evangelischen Allianz. Die haben uns da zum Teil auch eben Briefe geschrieben mit Listen mit den Leuten für die Grenze, damit die Regierung die Leute auch mit rüberlässt, weil das ist ja auch manchmal ein Problem, dass Leute aus der Ukraine auch nicht ausreisen dürfen, die wir aber brauchen, um diese Menschen auch zu pflegen. Also es waren jetzt immer auch Leute dabei, die als Pfleger für die Menschen mit Behinderung auch da sind, was es ja zum Teil auch Tetraplegiker oder Leute mit hohem Pflegebedarf waren. Aber dadurch ist es dann gelungen, dass wirklich fast alle auch wirklich über die Grenze gelassen worden sind und eben die Plattform der Deutschen Evangelischen Allianz.
Ja, wenn jemand diese Arbeit unterstützen möchte, wie kann er das tun?
Also man geht einfach über die Deutsche Evangelische Allianz zu unserem Arbeitskreis Perspektivforum Behinderung. Und da auf der Seite, ganz unten auf der Webseite, ist ein grüner Button Spenden. Und da kann man einfach draufgehen, man kann mit PayPal, Überweisung oder wie auch immer man das möchte, dass einem man das gut kann. Da kann man spenden, einfach unter dem Stichwort entweder Agape Ukraine oder unseren Arbeitskreis und Ukraine. Und dann hat man das unterstützt für dieses Projekt, genau.
Genau, ich wiederhole nochmal, Perspektivforum Behinderung. Wenn man das in eine Internetsuchmaschine eingibt, dann wird man bei dem Arbeitskreis Perspektivforum Behinderung der Evangelischen Allianz landen. Und für alle, die das jetzt gehört haben, Martina Königer ist eine der Aktiven, die da dahinter stehen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Am Anfang stand eine persönliche Verbindung zu Menschen mit Behinderungen in der Ukraine. Und sicherlich ist es häufig so eine persönliche Beziehung, so ein persönlicher Anlass, so eine persönliche Begegnung, die ja doch zu einer größeren Bewegung wird. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen konnten und kann nur alle ermutigen, das zu unterstützen und sich vielleicht auch bei dir oder bei dem Perspektivforum zu melden. Vielen Dank.
Vielen Dank.
21. Deutscher Hörfilmpreis. Ein Artikel von Kobinet, erschienen am 18.11.2022. 21. Deutscher Hörfilmpreis. Aufruf zur Einreichung von Hörfilmproduktionen, Berlin. Nach dem Hörfilmpreis ist vor dem Hörfilmpreis. Am 20. Juni 2023 verleiht der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, DBSV, zum 21. Mal den Deutschen Hörfilmpreis. Bis zum 13. Januar können Vorschläge für Hörfilmproduktionen eingereicht werden. Folgende 6 Kategorien stehen dabei zur Auswahl. Erstens Spielfilm Kino, zweitens Spielfilm TV Mediatheken Streaming, drittens Serien TV Mediatheken Streaming, viertens Dokumentation, fünftens Kinder- und Jugendfilm und sechstens Filmerbe. Der Deutsche Hörfilmpreis wird seit 2002 jährlich in Berlin vergeben. In Anlehnung an den Begriff Audiodeskription, AD, wird der Preis auch Adele genannt. Neu ist dieses Mal, um der immer stärker werdenden Rolle der Serienproduktionen Rechnung zu tragen, werden Spielfilme und Serien im Bereich TV-Mediatheken-Streaming erstmals in getrennten Kategorien ausgezeichnet. Weitere Informationen und die Einreichungsrichtlinien sind zu finden unter www.deutscher-hörfilmpreis.de. Hörfilme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Diese Filme sind mit einer Audiodeskription AD versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Diese Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Die Auszeichnungen 2022 gingen in der Kategorie Kino an Der Rausch, in der Kategorie TV-Mediatheken-Streaming an Lieber Thomas, in der Kategorie Dokumentation an Tunnel der Freiheit und in der Kategorie Filmerbe an The Million Dollar Hotel. In der Kategorie Kinder- und Jugendfilm wurde Ein Känguru wie du ausgezeichnet und Die Toten von Marno erhielt den Publikumspreis.
Komm in Netzwerk Nachrichten, kurz China.
In diesem Gespräch geht es um den Kurznachrichtendienst Mastodon und wie die Nutzung und Bedienung durch blinde Menschen aussieht. Ich begrüße dazu Patrick. Hallo.
Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Du bist selbst voll blind, aber vielleicht kannst du uns noch ein wenig mehr zu deiner Person erzählen.
Sehr gerne. Mein Name ist Patrick Platteck. Ich bin 28 Jahre alt, wohne in Heidelberg, bin, wie du schon gesagt hast, von Geburt an blind, bin hauptberuflich im Qualitätsmanagement eines Medizintechnikunternehmens tätig und engagiere mich ehrenamtlich im Blindenverein und dort im Speziellen für digitale Barrierefreiheit. So viel mal in aller Kürze zu mir.
Und digitale Barrierefreiheit, was bedeutet das? Was machst du da konkret?
Konkret haben wir Anfang 2020, Vereinskollegin und ich, ein Team für digitale Barrierefreiheit aufgebaut. Und ich habe mich so ein bisschen auf das Thema iPhone und Webseiten und Apps in dem Zusammenhang und Barrierefreiheit spezialisiert oder was heißt spezialisiert? Es hat sich halt eben herausgestellt, dass meine Kollegin eher so den Schwerpunkt Webseiten am Computer hat und mein Schwerpunkt eben dann das Testen und Bewerten von Webseiten und Apps und wie man die eben am iPhone dem Screenreader von Apple VoiceOver nutzen kann oder eben auch nicht nutzen kann, je nachdem.
Okay, das ist ein weites Feld, da könnte man vielleicht andermal drüber sprechen. Heute wollen wir über den Kurznachrichtendienst Mastodon sprechen. Das ist etwas Ähnliches wie Twitter, aber doch anders und verzeichnet gerade einen Zulauf an neuen Nutzern. Warum bist du denn schon länger auf Mastodon unterwegs? Und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
Also, ich denke, wir haben ja auch ZuschauerInnen, die vielleicht noch nicht so wirklich auf Social Media unterwegs sind. Deswegen möchte ich ja noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Wie du ja schon gesagt hast, genau, Mastodon ist quasi mit Twitter vergleichbar. Mit noch ein paar Unterschieden, auf die wir ja vielleicht auch noch später zu sprechen kommen. Ich kenne den Kurznachrichtendienst seit 2016. Den hatte mir ein Kumpel damals empfohlen. Und seitdem bin ich dort unterwegs, hatte allerdings damals noch nicht so, ich sag mal, die Community dort und war dann auch einige Jahre nicht mehr dort aktiv, einfach weil ich damals das Netzwerk, glaube ich, auch noch nicht so verstanden habe, wie man sich da zurechtfindet, beziehungsweise damals war die Nutzeranzahl noch nicht so groß, wie es eben heute ist, was ja unter anderem durch die Twitter-Übernahme von Elon Musk begründet ist. Und ich habe mich dann vor 2 Jahren dort wieder registriert, einfach weil ich das Netzwerk, auch wenn ich nicht mehr dort unterwegs war, war es immer in meinem Hinterkopf irgendwie präsent und ich habe die Herausforderung war immer noch so für mich da. Ja, beim ersten Mal hast du es vielleicht nicht richtig, bist es auch gar nicht richtig angegangen, so die ersten Beiträge dort zu veröffentlichen und vor 2 Jahren habe ich dann gedacht, das ja, Thema gehst du nochmal an und habe mich dann vor 2 Jahren nochmal registriert und komme mittlerweile, würde ich sagen, auch ganz gut dort zurecht. Um da auch gleich zu der nächsten Frage zu kommen, meine Erfahrungen sind dort sehr positiv. Also um mal die Parallele zu Twitter zu ziehen oder auch mal um die Unterschiede der beiden Kurznachrichtendienste aufzuzeigen. Was mir vor allem auffällt, ist, dass der Umgangston bei Mastodon im Vergleich zu Twitter sehr ja, verständnisvoller, freundlicher ist. Also es gibt, zumindest sind mir noch keine über den Weg gelaufen, es gibt keine Hassrede, es gibt keine rassistischen Äußerungen, es gibt keine Beleidigungen. Und das ist sind einige positive Erfahrungen. Und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass bei Twitter ist es ja so, Twitter ist ein Dienst. Das bedeutet, man geht auf twitter.com oder lädt sich die Twitter-App auf sein Smartphone und meldet sich dort an. Und dann hat man quasi einen, ich sag mal, Dienst, der eben von Twitter oder jetzt Elon Musk gesteuert oder halt verwaltet wird. Und beim Mastodon hast du eben, ist es eben so, dass man eben verschiedene Knotenpunkte hat, das, oder auch Instanzen genannt. Die werden meistens oder hauptsächlich von Privatpersonen betrieben. Und egal, auf welchem Knotenpunkt ich mich anmelde, das kann sein, dass das eine Region ist, zum Beispiel süden.social, wenn ich aus Süddeutschland komme, oder disabled.social, wenn ich eine Behinderung habe. Egal, auf welchem Knotenpunkt ich mich anmelde, ich kann mit NutzerInnen von anderen Knotenpunkten quasi über den Kurznachrichtendienst interagieren. Die haben alle dieselbe, ich sag mal, ja, Schnittstelle, mit denen die einzelnen Knotenpunkte dann eben untereinander kommunizieren. Und das ist auch was ich sehr, einen sehr tollen Ansatz finde, eben dieses Dezentrale, dass Mastodon eben dezentral ist und dass im Prinzip jeder, der möchte und der ein bisschen technisches Verständnis hat, einen eigenen Server und somit auch eine eigene Instanz betreiben kann. Und was auch noch super ist, um das abzuschließen, ich muss nicht eine Instanz für, was weiß ich, hunderte, tausende Leute aufmachen. Wenn ich möchte, kann ich auch nur für mich eine Instanz aufmachen und von dort aus dann anderen Personen von anderen Instanzen folgen oder auch eine Familieninstanz. Also sprich, ich kann die Instanz ja an meine Eltern, an meine Geschwister und an meine Verwandten weitergeben, sodass man dann sich auf dieser Instanz innerhalb der Familie auch austauschen kann. Genau, so mal ganz grob der Hintergrund. Ich hoffe mal, es ist verständlich geworden, wie es so ein bisschen funktioniert, weil es ist doch schon ein bisschen, ich sag mal, es dauert, bis man sich da ein bisschen reingefuchst hat. Aber es ist auch, zumindest meiner Meinung nach, ein sehr spannendes Thema und halt schon auch ein gewisses Gegenteil oder ein anderer Ansatz als Twitter den verfolgt.
Da hast du sehr schön erklärt, was so diese grundlegenden Unterschiede sind. Man könnte das vielleicht auch vergleichen mit E-Mail. Also das kennen wir ja auch, dass wir uns bei verschiedenen, wir nennen das da Providern, anmelden können. Und jeder hat also hinten nach seinem Namen, nach dem Ad irgendwie eine andere Bezeichnung. Und so ähnlich könnte man das vielleicht auch mit diesem Mastodon vergleichen. Das waren alles relativ positive Sachen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das findest du nicht so gut?
Lass mich kurz überlegen. Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Also es kommt halt, ist jetzt nichts Negatives, was ich jetzt sage, aber das finde ich trotzdem wichtig. Und zwar finde ich, kommt halt auch immer darauf an, mit welcher Erwartung man sich auf einem sozialen Netzwerk anmeldet. Wie gesagt, mir ging es selber, also ich musste mich selber erst mal reinfuchsen oder halt auch erst auf der Plattform zurechtfinden. Aber ich denke, das geht uns ja mit vielen Dingen so oder egal, wenn man jetzt einen neuen Job anfängt oder sich ein neues Smartphone kauft, dann dauert es ja auch eine Zeit lang, bis man sich da reinarbeiten muss. Und so ist es eben bei Mastodon auch. Also man muss schon ein bisschen Geduld und Zeit mitbringen, bis man den Aufbau und die Struktur des Netzwerks verstanden hat. Mir fällt gerade auch noch ein negativer Punkt ein oder was ich momentan so ein bisschen schade finde. Es gibt momentan einige NutzerInnen, die aktuell auf Mastodon eben Sorge haben, dass jetzt eben dadurch, dass eben viele Nutzer von Twitter zu Mastodon kommen, dass Mastodon eben immer größer wird und dass dann es eben auch nicht mehr, ich sag mal, das kleine, schnörkelige Netzwerk ist, was es vor ein paar Jahren anscheinend noch war, sondern dass es jetzt eben halt größer wird. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es super, dass es immer mehr Leute gibt, die dorthin wechseln oder sich das zumindest mal angucken, die sich einen Account anlegen und sich dann dort mal umgucken. Was ich vor allem positiv finde, ist, dass zum Beispiel jetzt auch der Bund, also wo auch verschiedene Bundesbehörden vernetzt sind, jetzt auch eine eigene Instanz hat, wo dann auch verschiedene Bundesministerien den Weg zu Mastodon finden. Und mein Tipp ist, wenn es Leute gibt, die den Podcast sehen und hören und da auch ein bisschen Denken haben, es ist ja auf jedem sozialen Netzwerk so, egal ob es Facebook, Instagram, Twitter oder eben Mastodon ist, wenn man Leuten nicht folgen möchte, weil man gewissen Content eben nicht lesen möchte aus den verschiedensten Gründen, dann kann man die Leute ja auch stumm schalten oder man kann ihnen nicht folgen. Dann kriegt man in der Regel auch keine Beiträge von ihnen angezeigt. Da können wir auch gleich nochmal den Bogen spannen, was ich positiv an Mastodon finde. Man hat verschiedene Ansichten, wo man unterschiedliche Beiträge von Mastodon-Instanzen sich angezeigt bekommt. Das eine ist die typische Startseite, wie bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken auch. Da bekommt man die neuesten Beiträge von Accounts angezeigt, denen man folgt. Die sind dann chronologisch sortiert. Also da ist kein Algorithmus dahinter, sondern da kriegt man von eben den neuesten Beiträgen abwärts bis zu den ältesten Beiträgen, kriegt man die angezeigt. Dann hat man noch eine weitere Zeitleiste, wo man alle Beiträge angezeigt bekommt, die auf dem Knotenpunkt veröffentlicht werden, bei dem man sich registriert hat, zum Beispiel süden.social. Und dann gibt es noch eine dritte Zeitleiste, da bekommt man alle Beiträge angezeigt von den Knotenpunkten, die mit meinem Knotenpunkt, in dem Fall süden.social als Beispiel, quasi verbunden sind und mit ihm quasi kommunizieren. Ich hoffe, wie gesagt, das klingt alles jetzt erstmal sehr technisch und sehr kompliziert, aber ich denke, wenn man das sich mal exemplarisch dann innerhalb des Netzwerks anschaut, ist meiner Meinung nach, wird es mit der Zeit schon auch einem doch ein bisschen verständlicher. Darfst auch gerne noch ergänzen oder mich korrigieren, wenn ich irgendwas sage, wo du anders siehst.
Nee, ich finde, du hast das sehr gut erklärt und du hast ja auch schon das Stichpunkt gegeben, man muss sich ein wenig reinfuchsen, man muss auch ein kleines bisschen Geduld natürlich aufbringen und sicherlich war es für manchen Twitter-Nutzer damals auch ein bisschen eine Lernkurve, bis man das System verstanden hat und sich dann eben auch darin gut bewegen konnte. Aber damit sind wir beim nächsten. Wenn sich jemand für Mastodon interessiert und blind ist, welche Tipps Tipps würdest du denn geben? Worauf sollte man sich vielleicht vorbereiten oder wie?
Da würde ich gleich dazu kommen. Ich würde ganz kurz nochmal auf deine letzte Frage nochmal zurückgreifen, um da noch was Abschließendes zu sagen, weil es mir auch noch wichtig ist. Und zwar, ich war selber lange auf Twitter unterwegs, aber mir hat dann die Zeit und auch die Lust gefehlt, um da noch weiterhin aktiv zu sein, zumal ja noch irgendwann immer einem irgendwelche gesponserten Accounts beziehungsweise auch Anzeigen in die Timeline gespült wurden. Und ja, nicht, dass da der andere steht, ich bin jetzt für jemand, der nur irgendwie bei Mastodon und sonstigen Diensten unterwegs ist. Das ist nicht der Fall. Also wie gesagt, ich war auch mal Twitter-Nutzer und das ist eben genau das, was du eben auch gesagt hast. Das ist schon eine gewisse Umgewöhnung, wenn man von Twitter zu Mastodon wechselt. Aber ich kann nur sagen, um die Frage abzuschließen, probiert es aus, wenn ihr wollt, guckt es euch an und dann könnt ihr entscheiden, ist was für mich oder nicht. Hauptsache ist in dem Fall, man hat sich es mal angeguckt, man hat sich damit auseinandergesetzt und dann kann man auch sagen, ist für mich eine Option oder eben auch keine. Um dann gleich auf deine nächste Frage einzugehen. Ich würde das mal ein bisschen, nach außen hin öffnen, weil, also ich denke, wenn man überlegt, man möchte zu Mastodon wechseln, dann ist ja erstmal wichtig, dass man sozusagen einen Knotenpunkt findet, wo man sich registriert. Und da kann man zum Beispiel, und da gibt es verschiedene Instanzen, eben da kann man zum Beispiel sich auf mastodon.social anmelden. Das ist die, größte Instanz. Oder eben auch auf die von mir angesprochene Instanz süden.social. Was in dem Zusammenhang noch wichtig ist, das sind jetzt alles Beispielinstanzen, die mir so spontan einfallen. Also ich mache dafür keine Werbung oder sonst irgendwas. Das sind einfach nur Instanzen, die mir gerade beispielhaft einfallen. Was man in dem Zusammenhang auch noch erwähnen kann, ist, es gibt auch Webseiten, wo viele Instanzen gelistet sind. Das bedeutet, das ist wie ein Verzeichnis, wo man dann sich eine Instanz, zum Beispiel eine deutschsprachige Instanz, raussuchen und dann eben sich dort registrieren kann, wenn man das möchte. Und in dem Zusammenhang, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, den einzigen Tipp, den ich eigentlich habe an speziell blinde NutzerInnen, ist, überlegt, also guckt euch zum einen mal die Webseite an sich an, also eben mastodon.social, also Social mit C in der Mitte geschrieben. Und die Nutzung per App ist auch möglich. Es gibt zum Beispiel eine offizielle Mastodon-App, die nutze ich auch ganz gerne, ist aber, was die Barrierefreiheit angeht, da ist noch einiges an Luft nach oben. Aber das kriegt man häufig im Alltag mit und auch da kann ich nur dazu animieren, wenn ihr bei Mastodon seid und euch da Barrieren auffallen, dann könnt ihr die auch gerne melden beziehungsweise auch an Mastodon direkt weitergeben, weil Mastodon ist ein Netzwerk, dessen Quellcode offen zugänglich ist. Und zwar befindet er sich auf GitHub. Das ist eine Plattform, wo man eben den Code einsehen und auch Verbesserungsvorschläge in Form von Tickets einreichen kann, wenn man das möchte. Was ich noch als eine sehr gute App empfinde, ist die App Metatext. Da ich allerdings, ich bin iPhone-Nutzer und kann deswegen leider hier auch nur Empfehlungen für iPhone-NutzerInnen abgeben. Was da bei Android vielleicht gut zu nutzen ist, da muss ich leider passen. Genau.
Ja, vielen Dank für diese Tipps. Magst du unseren Hörern dein sogenanntes Mastodon-Handle verraten, dass man dir eventuell folgen kann?
Ja, sehr gerne. Und zwar ist es, ich buchstabiere @paula_luedwig_anton2011@theodor_richard_otto_emil_theodor.caesar_anton_friedrich_emil. Das ist auch noch so eine Besonderheit, weil bei Twitter hatte man ja einen einfachen Handle oder einen einfachen Nutzernamen, wie zum Beispiel @pepla2011. Und bei Mastodon hat man eben einen mehrteiligen Nutzernamen oder auch Handle, wie du es eben schon genannt hast. Der setzt sich zum einen eben aus dem eigentlichen Nutzernamen, den man sich selber erstellt hat, zusammen. Bei mir ist das in dem Fall @ppla2011. Und dahinter kommt dann eben noch der jeweilige Knotenpunkt, bei dem man sich registriert hat. Bei mir ist das die Instanz troet.café.
Ja, genau. Auch da haben wir eine kleine Parallele zu E-Mail. Wir wissen heute eigentlich alle, dass eine E-Mail-Adresse aus dem Namen, dann diesem @-Zeichen, dann dem Domainnamen.top-level-domain sozusagen zusammengesetzt wird. Und diese ID oder dieses Handle beim Mastodon hat praktisch vorne dran nochmal ein @-Zeichen. Das muss man manchmal bedenken. Das beginnt also mit einem @, dann dem Namen. Und dazwischen ist nochmal ein @-Zeichen.
Genau, das ist auch was, wo ich mich auch noch schwer tue. Weil man weiß dann doch nicht, wo kommt jetzt ein @-Zeichen hin. Oder oftmals, wenn ich einen Namen eingegeben habe, um jemanden zu erwähnen in einem Beitrag, dann ist mir auch schon so gegangen, dann habe ich anstatt dem @ einen Punkt eingegeben und dann hat die Erwähnung nicht funktioniert. Das ist auch nochmal sowas, wo man auch noch ein bisschen sich dran gewöhnt in der Regel. Aber wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man meiner Meinung nach, wenn es einem gefällt, dann ziemlich zeitig auch damit zurecht.
Es gibt noch einen Stolperstein mit diesem Namen oder dem Handle. Wenn man ein Nutzerprofil im Internet, im Webbrowser aufruft, ohne in einer App angemeldet zu sein, dann dreht sich das Ganze um. Dann hat man praktisch zuerst den Instanznamen, also meinetwegen hier in deinem Fall Tröd, Kaffee, Schrägstrich, und dann kommt ein @ und dann kommt der Name, das, was also sonst eigentlich immer vorne dran ist. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend, aber ich denke, wenn man da ein-, zweimal drüber gestolpert ist, dann hat man sich das dann auch gemerkt.
Du sagst das, und was man in dem Zusammenhang, denke ich, auch noch sagen kann, es gibt mittlerweile auch schon, egal ob es auf YouTube ist, oder wenn man in diversen Suchmaschinen nach Mastodon-Tipps oder Mastodon-Einführung oder Erklärung oder so sucht, da gibt es mittlerweile auch schon einige Handreichungen sozusagen, wo einem erstmal erklärt wird, wie funktioniert das Netzwerk oder der Dienst und wie meldet man sich da an und so weiter. Also da gibt es auch schon viele, viele sehr engagierte Menschen, die da auch schon Hilfestellungen dazu erstellt haben.
Ja, und das ist auch das, was ich wahrnehme. Man hört oder liest eben in Mastodon doch häufig ein herzlich willkommen oder etwas in der Form, wenn man merkt, da ist ein neuer Nutzer. Und es gibt das Hashtag FediTips, unter dem man sozusagen auch nachschauen kann, was gibt es denn hier vielleicht zu beachten oder was gibt es für Tipps und Tricks. Und ich habe den Eindruck, dass die alte Mastodon-Community doch relativ hilfsbereit ist und da auch ganz individuelle Fragen immer wieder beantwortet.
Nee, da gebe ich dir recht. Da denke ich, sollten wir auch nochmal kurz erklären, was mit dem, was mit Fedi-Tipps gemeint ist. Also Fedi ist eine Abkürzung für Fediverse. Das ist der, soweit ich weiß, der Oberbegriff sozusagen für eine Reihe von Open-Source-Anwendungen, das bedeutet von Anwendungen, wo eben der ganze Quellcode offen zugänglich ist und diese ganzen Anwendungen können eben untereinander kommunizieren. Da ist Mastodon quasi nur ein Teil davon. Es gibt zum Beispiel noch Pixel Feeds, das ist eine Alternative zu Instagram, oder YouTube, den Namen hatte ich gerade vergessen. Das ist noch eine weitere Alternative zu YouTube. Das nur noch als Ergänzung. Also dieses Fedi von Fedi-Tipps bedeutet nichts anderes wie Fediverse. Was eben diesen Oberbegriff der, ich sag mal, Open-Source-Projekte beschreibt. Ich denke, das kann man so ganz gut umschreiben.
Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss unseres Gespräches. Mit Mastodon betritt man sozusagen die wunderbare und ich würde sagen unperfekte, aber auch charmante Welt, dieses Fediversum. Du hast jetzt einige genannt, also Fotoplattform, Videoplattform, es gibt Textblog-Plattformen, es gibt eine Plattform zu Terminen, also Veranstaltungshinweisen und vieles, vieles mehr. Also wenn man einmal mit Mastodon dort eintaucht, dann kann man auf eine ganz schöne Entdeckungsreise gehen. Wie gesagt, perfekt ist da noch nicht alles. Aber das Schöne, um das vielleicht noch mal zu erklären, ist, was mit Twitter nicht möglich ist. Mit Twitter kann ich praktisch mit dem originären Twitter-Handle kann ich keinem YouTube-Kanal folgen. Aber im Fediversum geht das. Da kann ich also einem PeerTube-Videokanal mit meinem Mastodon-Account folgen. Oder ich kann auf einen Post, der auf der Pixelfed Fotoplattform veröffentlicht worden ist, antworten oder ihn liken, also gefällt mir klicken oder so. Das nur mal als so ein paar Beispiele. Patrick, Genau. Ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch, dass du das alles so schön erklärt hast. Ich wünsche dir weiter ein gutes Vernetzen und Informieren auf dem Kurznachrichtendienst Mastodon und dem gesamten Fediverse und danke dir ganz herzlich für das Gespräch und vielleicht können wir ja auch mal noch in der Zukunft mal das ein oder andere konkrete Projekt gemeinsam angehen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut für diese Zusammenkunft hier.
Sehr gerne, Jörg. Das kann ich nur an dich zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung und dir auch weiterhin viel Spaß auf Mastodon.
Und übrigens das Comm-In-Netzwerk, für das ich dieses Gespräch aufzeichne, engagiert sich auch für digitale Teilhabe, gibt verschiedene Blindenhörzeitschriften heraus und ist seit 2018 auch auf Mastodon mit den Kurznachrichten unterwegs. Und dort kann man zum Beispiel auch unsere Podcasts verfolgen. Also, @comin für Comm-In, @mastodon.social, das ist unser sogenanntes Handle und wir haben uns bei Mastodon Social vor dem großen Run auf die Instanzen angemeldet und gucken erstmal, ob wir dort bleiben. Aber es gibt ja auch eine Instanz inzwischen, die sich für Menschen mit Behinderungen engagiert oder dafür sich thematisch etwas einsortiert hat. Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Geschichte. Vielleicht kann man auch darüber mal reden. Vielen Dank für heute.
Sehr gerne.
Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Comm-In-Netzwerk. Gesprochen von Jana Uhlemann und Roland Kurzweg, Redakteur am Mikrofon Jörg Sorge.